Und einer davon hieß The Secret Beach. Und das war auch so. Also wir mussten, um diesen Geocache zu erreichen, erstmal durch einen 1 Kilometer langen stillgelegten Eisenbahntunnel wandern mit Taschenlampen. Und dann kamen wir in einem Olivenhain raus und links davon war so eine ganz einsame, verlassene Bucht, wo wir einfach einen ganzen Tag verbracht haben und keinen anderen Menschen gesehen haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Bucht in keinem Reiseführer vermerkt ist. Das ist halt so ein... Naja, es hat halt ein Geocacher aus der Region eben als Geocache dann eben auf der Plattform eingestellt und sonst kennt das wahrscheinlich keiner. Und das finde ich so faszinierend daran.
Ja, das war Daniel und Daniel ist der absolute Geocaching-Profi. Also richtig cool, dass er sich heute Zeit genommen hat. Diese Folge ist ein bisschen kürzer geworden als sonst. Ich habe leider nicht so viel Zeit gehabt diesmal. Ich hatte ein paar Termine, musste los und entschuldige mich vielmals auch. Also dieses Thema hätte noch viel, viel, viel mehr in die Tiefe gehen können. Aber so ist das nun mal. Manchmal kommen Dinge dazwischen. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Folge geworden. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, wie immer. Und bevor es jetzt aber losgeht, hier noch kurze Info. Das ist die Folge 111. Ja, 111. Das bedeutet, dass ihr alle Infos zu dieser Folge unter www.offthepath.com/Folge111 finden könnt. Da findet ihr einen Link zu Daniels Blog und zu all den Dingen, die er so macht. Also total spannend. Und was gibt es sonst noch so Neues? Es gibt einiges Neues. Und zwar, Lino und ich sind gerade auf dem Weg zur ITB nach Berlin. Richtig cool. Wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, dann schreibt mir gerne auf Instagram oder Twitter oder Facebook. Ich glaube, Instagram und Twitter ist das, was ich so über die nächsten paar Tage auf der Messe am meisten checken werde. Also ja, einfach mal vorbeischauen bei Off The Path oder S-Cannabis. Cannabis wird geschrieben Cannavis. Und die nächsten 2 Tage mega busy in Berlin. Messe ITB, die größte Reisemesse der Welt. Bin sehr, sehr gespannt, was da abgeht und wen wir dort alles treffen. Also sehr, sehr cool. Ich freue mich sehr. Mal wieder Berlin. War ich auch schon lange nicht mehr. Geht immer. Und auch noch Freunde sehen und dann unsere Lieblingsrestaurants besuchen. Also sehr, sehr cool. Und auch richtig cool, vorgestern am Sonntag haben wir unseren neuen Shop gelauncht. Also vielleicht hat der eine oder andere das schon gesehen online. Seit Wochen steht der Name immer irgendwo im Hintergrund auf Instagram oder Instagram Stories, Drausgänger. Und zwar unser Off-the-Path-Shop wird zu Drausgänger. Drausgänger ist unsere neue Marke für unsere Produkte. Haben wir uns im November so gedacht. Und es ist jetzt Anfang März und wir launchen unsere eigene neue Marke mit richtig coolen Produkten. Wir haben Reisetagebücher gelauncht, Abenteuertagebücher, also für Aktivitäten. Also der Unterschied ist, das eine ist für Reisen, also wenn man unterwegs ist, wenn man so die Highlights des Tages aufschreiben kann. Und das andere ist ein Abenteuertagebuch, um halt eben, wenn man irgendwelche Aktivitäten halt macht, so, keine Ahnung, geile Surf-Session oder irgendwo Kajaken gewesen oder Klettern, dann kann man das halt aufschreiben. Also das sind die Unterschiede. Dann haben wir Notizbücher für Reisen, also im A5-Format, ähnlich wie unsere Jahresplaner, aber halt nur für Notizen. Und wir haben neue Jahresplaner, falls jetzt im März noch jemand einen Jahresplaner für 2018 haben möchte. Wir haben noch ein paar, allerdings sind sofort am Sonntag so viele weggegangen, dass wir jetzt, glaube ich, nur noch irgendwie 6 haben oder so. Also, wenn ihr noch einen Jahresplaner haben wollt, dann schnell. Was gibt's noch? Unsere Lieblingsdecken von Sackcloth and Ashes. Davon haben wir jeweils 2 Stück von, also wir haben 4 Decken, jeweils 2 Stück, also extrem cool. Unsere Trinkflaschen, richtig coole Drausgänger Trinkflaschen, Edelstahl mit Bambusdeckel, sehr, sehr geil. Neue Bilder zum Aufhängen zu Hause. Och, ich weiß gar nicht. Sehr coole portable Mini-Barbecues. Also wenn man halt irgendwie, keine Ahnung, ein Festival hat oder so dieses Jahr, dann kann man es mitnehmen. Oder zum Grillen am Strand oder bei der Wanderung. Also richtig klein können die gemacht werden. Natürlich unsere super coolen Emaille-Tassen. Also die sind ja sowieso Standard, die haben wir schon die ganze Zeit. Davon haben wir wieder ein paar neue. Und ich muss jetzt gerade mal hier mich umsehen im Lager, was wir noch... Nee, ich glaube, das ist eigentlich alles. Aber wir haben ein paar richtig, richtig coole Produkte, über die ich mich sehr freue. Ich bin sehr, sehr überzeugt davon. Wir haben alles wirklich lange durchdacht und getestet. Und wir wollen jetzt mehr in die Schiene gehen, in die Richtung gehen. Wir werden jetzt mehr Produkte herstellen, die uns und euch auf euren Reisen halt eben weiterhelfen, wenn ihr irgendwie unterwegs in den Bergen seid oder beim Backpacken oder ganz normale Reise halt irgendwie macht. Selbst für eine Städtereise ist das ein oder andere Produkt sogar gut. Und wir wollen euch damit irgendwie auch den Alltag ein bisschen einfacher machen, aber wir wollen halt auch jetzt so für uns, auch finanziell ist wirklich wichtig, weil der Podcast, da machen wir ja jetzt nicht so viel Geld mit oder eigentlich gar kein Geld mit, also ich weiß nicht, das letzte Mal, dass Werbung lief, im Januar lief ein bisschen Werbung zum Podcast-Monat, aber wir monetarisieren das hier eigentlich wirklich echt wenig, machen sehr, sehr wenig Werbung und ja, deswegen haben wir gedacht so, hey cool, wir können jetzt eigentlich mal so, ich hatte einfach Bock drauf und habe mich da echt reingefuchst, so diese ganzen Sachen, man muss da drauf achten, welche Sicherheitshinweise wohin müssen, was davon importieren, was nicht, was da verkauft werden, was nicht, blablabla. Also super kompliziert eigentlich auf den ersten Blick. Man weiß eigentlich nicht, wo man anfangen soll. Und dann sortiert man so ein paar Dinge aus und dann haben wir jetzt auf einmal eine eigene neue Marke hergestellt aus Garmisch. Trausgänger aus Garmisch, Partenkirchen, ja, in den Alpen. Also richtig cool. Ich bin sehr, 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 sehr motiviert und sehr inspiriert. Schaut auf jeden Fall sehr, sehr gern vorbei. Ich packe es euch auch gerne nochmal in die Shownotes. Wie gesagt, www.offthepath.com/Folge111 oder ihr geht einfach auf www.drausgänger.de. Es ist scheißegal, wie ihr schreibt. Mit SZ, mit R, mit Doppel-S, mit AE habe ich alles registriert. Also ihr solltet es finden, hoffe ich. Folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal auf Drausgänger und unserer Facebook-Seite. Würde mich auch wahnsinnig freuen. Und bevor es jetzt losgeht mit dieser Folge mit Daniel, nochmal ein fettes, fettes Danke. Danke, danke, danke an alle die, die eine Bewertung letzte Woche abgegeben haben für den Podcast. Es waren dann doch nicht so viele, wie ich vielleicht erhofft habe. Ich glaube, viele haben sich dann irgendwie so gedacht, so, ja, ich mach das und dann irgendwie vergessen. Aber einige haben es wirklich gemacht und ich möchte mich da wirklich sehr, 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 sehr für bedanken, dass ihr das gemacht habt. Ein paar haben sogar ihren Namen dazu geschrieben. Mahatma Andy mit Zeitreisen und Bene, die haben auch einen Kommentar hinterlassen, also sehr, sehr geil. Bei wem ich mich nicht bedanken möchte, ist bei dem einen, der nur einen Stern gegeben hat, weil ich einen Aufruf gemacht habe. Egal, scheiß drauf. Ist halt eben so. Und heute ist nur positive Vibes, also mega cool. Und ja, wir machen uns auf den Weg nach Berlin oder wir sind in Berlin. Und wenn ihr irgendwie in der Nähe seid, dann gebt Bescheid. Wenn ihr auch auf der ECB seid, dann gebt Bescheid. Vielleicht schaffen wir es. Wir sind nicht allzu lange da, also nur bis Donnerstagabend, dann sind wir wieder zurück zu Hause. Und nächste Woche geht's nämlich nach California. Mega, nach San Francisco. Richtig cool. Nächste Woche Samstag, glaube ich. Bis dahin muss noch viel geschehen und halt noch viel im Shop gemacht werden und so. Und ja, ich wünsche euch nun viel Spaß mit dieser Folge. Und bis nächste Woche oder in Berlin. Tschüss.
Ja, Daniel, wunderschönen guten Morgen.
Guten Morgen, grüß dich.
Ich hoffe, dir geht's gut.
Mir geht es fantastisch.
Das ist schön. Wir sprechen heute über eins, kann man das ein Hobby nennen? Ist das ein Hobby?
Das kann man, für die meisten ist es ein Hobby, für mich zudem auch ein Beruf, aber man kann es erstmal Hobby nennen.
Nicht dein Ernst.
Ja, doch.
Geil. Okay, also dein Beruf, das ist cool, weil mein Beruf ist ja auch mein Hobby. Ich habe auch so ein Hobby im Beruf gemacht und du dann wahrscheinlich auch. Geocaching.
Richtig, genau. Das ist sowohl mein Hobby als auch mein Beruf. Von so her arbeite ich gar nicht.
Ja, ich auch. Ich mache auch eigentlich nichts. bin nur unterwegs in meinem Urlaub. Was ist Geocaching? Also ich weiß es, aber vielleicht weiß der eine oder andere es nicht.
Ja, Geocaching ist eine Art Schnitzeljagd, bei der es darum geht, mithilfe seines GPS-Gerätes oder Smartphones zu Orten gelotst zu werden und dort nach kleinen Schätzen zu suchen. Die Schätze sind nicht wie bei Pokémon rein digitaler Natur, die gibt es halt wirklich. Das sind Sachen zum Anfassen. Meistens kleine Plastikdosen, in denen sich ein Logbuch befindet, das Logbuch. Ich vergleiche das immer gern mit dem Gipfelbuch oben auf dem Berg. Ja, wenn man hochgekommen ist und sich eingetragen hat, beweist man so der Welt, dass man es geschafft hat. So ähnlich ist das bei den Schätzen auch. Wenn man sich eingetragen hat, beweist man der Welt, dass man es gefunden hat. Das ist das Spielprinzip. Ja.
Und das sind, also keine Ahnung, quasi so kleine Brotdosen, da ist irgendwas drin und ein Buch.
Genau, richtig. Ein Geocache ist definiert durch einen Behälter, in dem sich ein Logbuch befindet. Wie groß der Behälter ist und was sonst noch darin ist, ist sekundär.
Und diese Dinger, die korrigieren mich natürlich, wenn ich falsch liege. Ich habe es, glaube ich, einmal gemacht, Geocaching. Mhm. Du findest diesen Behälter, ja. Du holst dir das raus, hat jemand reingepackt und du packst was Neues rein.
Genau, das Logbuch selber, das bleibt immer vor Ort. Man nimmt ja auch nicht das Gipfelbuch vom Berg mit. Aber ja. Wenn ich jetzt aus dem Schatz etwas tauschen möchte, dann muss ich was Gleichwertiges wieder reinlegen. Das ist das, der Ehrenkodex im Spiel. Aber ehrlich gesagt tausche ich gar nicht so viel, weil meistens ist da halt, naja, ein Sammelsurium von Sinnlosigkeiten drin. Eine Murmel oder eine Überraschungseierfigur, Fußballsammelbilder. Und wenn das jetzt nicht gerade meinen Sammelleidenschaften entspricht, dann lasse ich das in aller Regel drin. Meine Kinder jedoch, die finden das ganz spannend, was zu tauschen. Das gehört für die auch dazu. Also für mich ist so die Herausforderung am Suchen und Finden das Entscheidende für meine Kinder dann auch schon das, was sie in die Hand nehmen und mitnehmen können.
Ah, aber sag mal, diese Dinger zu finden, also ihr macht das ja mit GPS, also es gibt eine Plattform, wo die GPS-Koordinaten hinterlegt sind und ihr wisst so ungefähr, in welcher Gegend ihr seid, also sucht ihr euch die GPS-Koordinaten raus, packt in euer Handy oder euer GPS-Gerät und dann geht ihr auf die Suche.
Genau, richtig.
Ja. Okay. Und wie schwer ist es aber, diese Dinge zu finden?
Das variiert sehr. Es gibt welche, die sind sehr, sehr einfach zu finden. Man geht hin, hat sofort die Überlegung, wo würde ich es verstecken? Und genau da ist es dann auch. Es gibt aber auch Geocaches, die sind so schwierig versteckt, dass man vielleicht auch 2 oder 3 Anläufe braucht und es trotzdem nicht findet. Also das ist wirklich von sehr einfach bis extrem schwer und tricky ist alles dabei. Ich habe auch schon eine ganze Reihe von Geocaches, die ich versucht habe zu finden, nicht gefunden. Gehört auch dazu. Misserfolg ist Teil des Spiels.
Okay, cool. Wie viele, es ist ja eine ziemlich große, kann man das sagen, Anhängerschaft? Ja, oder ist es es gibt richtig viele Leute, die das machen.
Also richtig viele weiß ich nicht. Das ist schon noch ein Nischenhobby, das muss man sagen. Sollen wir kurz einsteigen in die Zahlen?
Ja, gerne.
Gerne. Es gibt weltweit 15 Millionen Nutzerprofile auf der großen Plattform. Man geht davon aus, dass ein Nutzerprofil im Schnitt 1,5 Personen umfasst. Warum diese Zahl? Weil manchmal ist es eben so, dass sich eine Familie, wie bei uns jetzt auch, einfach ein Nutzerprofil hat, aber eben aus 4 bis 5 Personen besteht. Ja, deswegen im Schnitt 1,5 Personen pro Nutzerprofil. Und es sind weltweit über 3 Millionen Geocaches versteckt. Davon 400.000 in Deutschland. Das heißt, hier in Deutschland haben wir eine sehr aktive Community, die über 10% des Weltbestandes an Geocaches produziert und versteckt hat. Das ist schon Wahnsinn. Das Spiel gibt es seit 17 Jahren. Wurde in der Nähe von Portland wurde der erste Geocache versteckt und einen Tag später auch schon gefunden. Und seitdem hat sich das, ja, wenn man das so diesen Begriff bemühen darf, viral verbreitet. Das konnte man wirklich so in Wellenformen beobachten. Erst die USA, dann Australien und dann hat es auch irgendwann den europäischen Kontinent erreicht.
Ja, das sind total krasse Zahlen. 15 Millionen und 400.000 in Deutschland.
Ja, genau.
Das ist was. Du hast gesagt, auf der großen Plattform. Wie heißt diese Plattform?
Ja, das ist auch wichtig. Die größte Plattform für das Spiel heißt geocaching.com. Das ist eine Plattform, die, wie die URL-Endung vermuten lässt, in den USA gehostet ist. Das ist der Weltmarktführer für das Spiel. Es gibt auch regionale andere Plattformen, aber die haben nur einen Bruchteil von dem Datenbestand, der auf geocaching.com zu finden ist. Also es ist schon die erste und wichtigste Adresse.
Wie unterscheiden sich die Plattformen voneinander?
Teilweise in der Nutzeroberfläche, teilweise gibt es da auch andere Regeln, die eingehalten werden müssen, andere Geocache-Arten. Also es war eine Zeit lang so, dass zum Beispiel in Frankreich eine nationale Plattform die Vormachtstellung hatte dort in Frankreich und geocaching.com da gar nicht so groß war. Das hat sich aber mittlerweile gewandelt. Also es gibt auch opencaching.de, das ist das deutsche Pendant, aber ich glaube, da sind so etwa 30.000 Geocaches gelistet in Deutschland im Vergleich zu den 400.000 auf der großen Plattform. Nur für Deutschland ist das halt verschwindend gering. Ja.
Aber wie muss ich mir das vorstellen? Also wenn ich jetzt damit anfange, gibt es dafür eine App, ja, die ich mir runterladen muss?
Genau, richtig. Gibt eine ganze Reihe Apps. Die offizielle App, die auch von der Plattform bereitgestellt wird, die heißt einfach Geocaching. Die findest du sowohl im Play Store als auch bei iTunes im App Store. Kostet nichts. Auch das Profilanlegen kostet nichts. Also jeder kann umsonst in das Spiel einsteigen und das mal ausprobieren. Natürlich gibt es dann auch da Premium-Funktionen, eine Premium-Mitgliedschaft, aber für den Einstieg ist das nicht notwendig.
Und dann, du musst mir ein bisschen helfen, wie ich das vorstellen muss. Und zwar, ich habe dann diese App runtergeladen und dann habe ich also quasi alle Geocaches in einer Liste oder auf einer Karte. Genau. Und dann kann ich quasi eins anklicken und das möchte ich suchen und dann sagt er, macht er quasi so ein Google Maps auf und zeigt mir den Weg dorthin.
Genau, so hast du schon völlig korrekt erfasst. Also in aller Regel musst du der App erlauben, auf deinen Standort zugreifen zu dürfen, ne? Die Standortdaten deines Handys, damit eben die Geocaches in der Umgebung angezeigt werden können. Und dann werden die angezeigt und dann suchst du eben einen raus, der dir zusagt, sei es jetzt von der Entfernung oder von der Schwierigkeit. Ja, Geocaches haben auch unterschiedliche Schwierigkeiten und Geländewertungen. Wird jetzt nicht gleich mit einem ganz schwierigen Anfang, das könnte demotivierend wirken am Anfang.
Was wäre so ein schwerer? Einer, der halt irgendwie weit oben in den Bergen irgendwie versteckt ist oder irgendwo tief in der Schlucht oder?
Beispielsweise. Also es gibt, jeder Geocache hat zwei Wertungen. Einmal die Schwierigkeit, die geht von 1 bis 5, wobei 1 heißt, ich gehe hin und finde ihn sofort. Und 5 heißt, ich habe überhaupt keine Ahnung, der ist so knifflig versteckt, dass ich gar nicht weiß, wo ich suchen muss und vielleicht noch ein drittes Mal wiederkommen muss, bevor mir irgendwas einfällt. Und Gelände, es gibt auch eine Geländewertung, die geht ebenfalls von 1 bis 5, wobei 1 heißt, ein Rollstuhlfahrer kann den Geocache physisch erreichen und 5 heißt, ich brauche Spezialausrüstung, wie zum Beispiel Kletterzeug oder ein Schlauchboot oder Taucherausrüstung.
Ja, krass. Taucherausrüstung, also das heißt, ja klar, natürlich, die sind halt überall versteckt, also auch unter Wasser.
Auch unter Wasser, genau. Also es gibt so, beispielsweise rund um Mallorca gibt es eine ganze Menge gesunkene Schiffe im Nahbereich der Küste. Und da hat man so auf 10, 20, 30 Meter Tiefe einige Wracks, wo es auch Geocaches zu finden gibt. Macht auch Spaß.
Das ist ja krass.
Ja.
Was ist so dein kniffligstes Geocache gewesen?
Da fallen mir verschiedene ein, wo ich gerade bei Mallorca bin. Es gibt dort eine Höhle, die zweittiefste Höhle der Balearen. Das ist ein Geocache auf minus 270 Meter. Das war schon aufwendig, den zu finden. Da haben wir 7 Stunden unter Tage verbracht. Das war schon eine Herausforderung. Also mit mehreren Abseilstrecken und einfach gucken, wo man langklettert. Und das war auch eine Höhle, wo eigentlich gesagt wird, da soll man nur mit Guide rein. Wir hatten jetzt keinen für den Tag, aber haben es trotzdem geschafft.
Also, krass, welche Höhle war das denn?
Ich kann dir gerade den Namen nicht sagen, weiß ich nicht.
Aber genau. Auf Mallorca war das?
Auf Mallorca, genau. Das ist die zweitiefste Höhle von der ganzen Inselgruppe.
Kennst du noch den Ort?
Nee, das war im Norden der Insel. Ich
kann man nicht.
Vielleicht suchen wir es noch raus und packen es in die Shownotes.
Ja, es ist nicht wichtig. Mich interessiert es nur, weil ich aus Mallorca komme.
Ja, okay.
Und ich bin dort geboren und aufgewachsen. Entsprechend wäre es jetzt nur interessant gewesen.
Ja, natürlich.
Aber
ich suche das auch raus.
Also, aber das heißt ja, dass dieses Geocaching dich ja auch in deinen Reisen quasi begleitet, ein Hauptbestandteil auch irgendwie ist und es dich quasi an Ecken führt, die du sonst so wahrscheinlich nicht erleben würdest.
Das ist völlig richtig. Das schätze ich auch immer noch an dem Spiel. Ich muss sagen, ich mache das jetzt schon ziemlich lange. Morgen wären es 10 Jahre, genau. Vor 10 Jahren habe ich den ersten, für mich ersten Geocache gefunden.
Krass.
Und es fasziniert mich halt immer noch. Also es wird mir nicht fad. Das ist immer noch spannend. Ich mache es nicht mehr ganz so intensiv wie früher. Aber gerade wenn ich woanders bin, nutze ich dieses Spiel auch einfach als Reiseführer. Ich habe mal ein schönes Beispiel aus Italien, aus Carrara, wo der Marmor herkommt. Da habe ich mit meinen Kindern Urlaub gemacht und wir hatten uns, weiß nicht, 5 Geocaches aufs Gerät gezogen. Und einer davon hieß The Secret Beach. Und das war auch so. Also wir mussten, um diesen Geocache zu erreichen, erstmal durch einen 1 Kilometer langen stillgelegten Eisenbahntunnel wandern mit Taschenlampen. Und dann kamen wir in einem Olivenhain raus und links davon war so eine ganz einsame, verlassene Bucht, wo wir einfach einen ganzen Tag verbracht haben und keinen anderen Menschen gesehen haben. Und ich bin mir sicher, dass diese Bucht in keinem Reiseführer vermerkt ist. Das ist halt so ein, naja, es hat halt ein Geocacher aus der Region eben als Geocache dann eben auf der Plattform eingestellt und sonst kennt das wahrscheinlich keiner. Und das finde ich so faszinierend daran, dass dieses Spiel mir wirklich, ja, so als spielerische Reiseleitung oder ja, Reiseführer dient. Das finde ich cool daran.
Ja, das ist total cool. Hört sich aber auch echt spannend an. Geocaching, das ist das Wahre off the path.
Ja, oft, genau.
Finde ich cool. Ich habe ja vorhin schon mal kurz die Ausrüstung angesprochen, aber gibt es da auch spezielle Ausrüstung? Gibt es da jetzt irgendwie, ich meine, das GPS, die Ordnung von deiner Position auf einem Smartphone ist ja jetzt nicht so gut wie von einem, weiß ich nicht, professionellen GPS-Gerät. Wechselt man dann irgendwann? Okay.
Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, bin ich jetzt den anderen Weg gegangen vor gut einem Jahr. Ich war immer großer Verfechter davon, mit dem GPS-Gerät, mit dem Garmin loszugehen. Als ich jetzt aber auch mehr Reisen ins Ausland gemacht habe und dann überlegt habe, wie kann ich Gepäck reduzieren, war das auch einfach ein Ding, was ich hinterfragt habe, weil mittlerweile sind die GPS-Empfänger in den iPhones und in den neuen Telefon einfach so gut und ausreichend, dass es tatsächlich reicht. Also vor 5 Jahren hätte ich noch jedem gesagt, ja, probier es mit dem iPhone in der Stadt, aber wenn du das Hobby ambitionierter betreiben willst, dann schaff dir ein GPS-Gerät an, das ist sinnvoll. Heute bin ich davon abgerückt. Also ich gehe selber seit gut einem Jahr eigentlich fast nur noch mit dem Smartphone los, weil ich das eh dabei habe und weil es mir keinen zusätzlichen Aufwand bereitet. Und mittlerweile sind die Offline-Funktionen da auch so gut, dass ich nicht mehr auf Internet angewiesen bin, wenn ich vorher weiß, wo ich hingehe. Das ist ausreichend. Also mehr als ausreichend. Das ist super.
So. Okay. Hätte jetzt gedacht, dass, so wie jedes Hobby halt auch, dass es dann irgendwann für die Professionalisierung halt ein Nonplusultra-Endgerät braucht. Aber das ist dann eigentlich ein sehr günstiges Hobby, oder?
Ja, genau. Also die Zugangsschwelle ist sehr... Ist gesunken. Ne? Noch vor, also als ich angefangen habe, war die Zugangsschwelle eben ein GPS-Gerät, was gerne auch mal um die 300 Euro gekostet hat. Das ist heute nicht mehr der Fall. Jeder hat das wichtigste Handwerkzeug schon in der Hosentasche. Und die App ist kostenfrei. Also jeder kann das sofort ausprobieren im Grunde.
Ja, wenn man es ausprobieren möchte, dann... Was sind ja die Schritte? Also auf die Webseite gehen, sich registrieren. Die kostet im ersten Schritt erstmal nichts.
Genau, richtig. Also man kann sich, ich glaube, es dauert 3-4 Sekunden, da ein Profil anzulegen. Wenn man ein Facebook-Profil hat, wird man eben gleich gefragt, ob das Profil mittels der Facebook-Zugangsdaten angelegt wird. Das geht ja mittlerweile sehr schnell. Und dann ist man sofort auf der Seite, hat sofort die Karte und kriegt die Anfänger-Geocaches aus der Umgebung angezeigt. Das ist vielleicht ein kleines Manko des kostenfreien Zugangs. Ja, wobei... Eigentlich ist es kein Manko. Wenn man anfängt mit dem Spiel, ist es auch sinnvoll, erstmal nur die Anfänger-Geocaches angezeigt zu bekommen. Ja, und wenn man dann Feuer gefangen hat und Blut geleckt, dann kann man ja immer noch upgraden.
Was kostet das dann?
$29 im Jahr.
Okay. Immer noch eines der günstigsten Hobbys, die ich kenne, glaube ich.
Finde ich auch. Wobei, das ist auch eine kleine Illusion. Also wenn man wirklich Blut geleckt hat, dann will man auch irgendwann... also ist meine Erfahrung, meine Beobachtung, dann wollen die Leute auch die Geocaches auf dem Baum finden und dann fangen sie an, sich Kletterausrüstung zuzulegen und vielleicht einen Kletterkurs zu machen. Oder also wenn ich bei meinem Mitarbeiter ins Auto gucke, was der da alles mit rumschleppt, eine Teleskopleiter, eine Anglerhose, es gibt auch viele Geocaches unter Brücken und in so Kanälen, ne, wo man einfach mit Gummistiefeln nicht weiterkommt, sondern so eine Warthose benötigt. Kletterkram natürlich, Teleskopstangen, Spiegel, Magnete. Also da ist, man kann für das Hobby durchaus einiges sich an Equipment beschaffen, wenn man das will.
Geil, geil. Da, auf dieses Thema wollte ich sowieso noch mal zu sprechen kommen, denn du hattest ja gesagt, du hast ja dein Hobby zum Beruf gemacht. Mhm. Und wie? Du hast ja gerade gesagt, Mitarbeiter hast du auch. Also ja. Wie hast du dein Hobby zum Beruf gemacht? Was machst du genau?
Ja, als ich das angefangen habe vor 10 Jahren, war das tatsächlich so, dass mich das sehr gepackt hat, sehr schnell. Das wurde suchtartig bei mir. Ich habe dafür wirklich viel vernachlässigt. Also soziale Bezüge, Familie, auch Arbeit. Also meine Kundenbesuche haben damals dann plötzlich deutlich länger gedauert als die von meinen Kollegen, weil ich halt einfach auf dem Weg noch den einen oder anderen Geocache eingesammelt habe. Und dann war das irgendwann folgerichtig, dass ich das auch mehr mache als nur in meiner Freizeit oder verbotenerweise in den ausgedehnten Pausen bei meinem Angestelltenjob. Und dann habe ich halt einfach immer mehr überlegt, wie kann das gehen? Und die erste Idee war, ich mache einen Webshop auf für Geocaching-Artikel. Das habe ich dann auch gemacht. Aber recht schnell gemerkt, dass das mit dem Spiel doch nicht so viel zu tun hat, weil ein Webshop betreiben heißt letztendlich Pakete packen und zur Post zu bringen.
Das ist Hobby nicht. Weiß ich, mache ich nämlich jetzt auch.
Hat nicht so viel mit Reisen zu tun, ne?
Nee.
Ja. Dann kam aber glücklicherweise nach kurzer Zeit eine Anfrage von einer Gruppe, die uns einfach gefragt haben, könnt ihr uns mal zeigen, wie das Spiel im Wald funktioniert? Und dann haben wir gesagt, ja, klar, können wir. Und dabei gemerkt, ach ja, das macht ja Spaß. Können unserem Spiel nachgehen, das, die Leidenschaft daran anderen auch mitteilen und draußen sein. Und das war dann so eine kleine Kehrtwende. Dann haben wir halt den Webshop immer weiter zurückgefahren und immer mehr Geocaching-Events gemacht. Ja, erst im Bildungsbereich, also Schulklassen, hin und wieder auch mal Geburtstage am Wochenende. Dann kamen Firmenfeiern dazu. Die machen wir eigentlich heute nur noch. Also Geocaching-basierte Firmen-Events, Betriebsausflüge, Teambuilding-Maßnahmen und solche Sachen. Dann hat irgendwann eine Firma gefragt, das war jetzt sehr schön, das Event, können wir sowas auch dauerhaft machen für unsere Kunden? Also als Marketingaktion. Das war der Abfallentsorger aus Hannover, interessanterweise. Und dann haben wir schnell Ja gesagt und für den Abfallentsorger 12 Mülltonnen zu Geocaches umgebaut und in der Stadt verteilt. Die gibt es heute immer noch. Das ist jetzt 4 Jahre her. Dann haben wir quasi auf Basis dessen die erste Geocaching-Marketing-Agentur eröffnet. So. Also das war der zweite Bereich, ja. Geocaching-Events der erste, Geocaching-Marketing der zweite. Und vor 2,5 Jahren ist noch was dazugekommen, nämlich ich wollte unbedingt und ganz zwingend einen ganz besonderen Geocache im brasilianischen Urwald finden. Es war mir als Spieler ein sehr relevantes Ziel. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann das jetzt schwierig rechtfertigen meinem Umfeld gegenüber, dass ich mal eben für 5 Tage nach Brasilien fliege, um dort eine Blechdose zu suchen. Ja. Dann habe ich quasi eine Rechtfertigung gebraucht und dachte, vielleicht bin ich nicht der Einzige, der diesen Wunsch hat. Und habe einfach mal auf Facebook das Interesse abgeklopft nach so einer Reise und hatte innerhalb weniger Stunden etwa 150 Interessenten. Und dann dachte ich, okay, das ist ausreichend, um mich mal mit dem Reisebüro zusammenzusetzen und zu gucken, ob man eine Gruppenreise dahin organisieren kann. Und so ist es dann dazu gekommen, dass wir auch noch das erste und bisher einzige Geocaching-Reiseunternehmen auf die Beine gestellt haben. Ja.
Das ist mega cool, ey.
Ja.
Das ist super inspirierend, das finde ich cool, weil das ist auch so den Weg, den wir ja zum Beispiel auch gegangen sind mit Off the Path, ne?
Ja.
Am Anfang war erstmal nichts.
Ja.
Und man hat nie gewusst, was man da eigentlich immer macht. Und man probiert immer aus. Und dann irgendwie ergibt sich so, das eine ergibt das andere. Und auf einmal hast du da irgendwie so drei Unternehmensspalten.
Genau.
Und hast da irgendwie mega was aufgebaut.
Ja, das war so, ja, eins hat das nächste ergeben tatsächlich. Ne?
Und immer erstmal Ja sagen.
Das war nicht verkehrt, ja. Mittlerweile ja. Ist es auch gut, hin und wieder mal Nein zu sagen, sonst wird man irgendwann einen Bauchladen. Aber eine grundsätzliche Offenheit für Veränderungen war ganz gut. Ich bin wirklich froh, dass ich mich nicht an meinen Businessplan gehalten habe, sonst würde ich heute immer noch hohle Schrauben und Plastikdosen in meinem Webshop verkaufen. Das wäre nicht so schön.
Ja, cool. Aber der Webshop, der lief auch.
Ja, der lief auch. Den gibt es heute aber nicht mehr. Das ist, ja. Ist auch in Ordnung. Also, muss nicht.
Ja. Irgendwann kann man auch alles nicht mehr, ist alles nicht mehr überschaubar. Ne? Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt?
Wir sind im Team zu sechst. Von den sechs sind drei fest angestellt, Vollzeit, und die anderen auf 450 Euro Basis oder frei. Also für Freelancer, aber doch so fest zum Team gehören, dass sie gefühlt definitiv dazugehören.
Ja. Ja, sehr, sehr cool. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt kommen wir auch zu diesem Punkt, wo Geocaching und Reisen eine sehr enge Verbindung eingehen, weil du ja auch Reiseveranstalter für Geocaching bist.
Ja.
Was sind so die Highlights auf der Welt oder wo wollen die meisten Leute hinreisen? Wo sind die exklusivsten Geocaches?
Ja, also grundsätzlich gibt es Geocaches überall, bis auf zwei Länder, Somalia und Nordkorea. Da gibt es keine Geocaches, warum auch immer. Aber sonst gibt es auf jedem Land der Welt mehrere Geocaches, auch am Südpol zum Beispiel. Und auf der ISS gibt es auch einen Geocache.
Also krass.
Nicht auf dem.
Das ist aber 10 Sterne Schwierigkeitsgrad.
Ja, das gibt die Kategorie gar nicht her. der wird nicht ganz so oft gefunden, muss man einräumen. Na gut, egal. Ja, wir haben angefangen tatsächlich mit dieser Brasilienreise, weil dort im Urwald gibt es eben so einen Must-Have-Geocache, der den Spielern. Geocache, muss man vielleicht noch dazu sagen, sind sehr statistikgetrieben. Ja, es gibt eine ganze Reihe von verschiedenen Geocache-Kategorien und es, auf Grundlage dieser Kategorien und Einstufung haben sich sehr viele Statistikspielereien entwickelt. Also so ein Spiel auf dem Spiel quasi. Es gibt mittlerweile einige Seiten, wo Geocacher sich vergleichen, also ihre Statistik, wie viel sie gefunden haben, den höchsten Geocache, den Geocache, der am weitesten vom eigenen Zuhause entfernt ist und so weiter. Das ist ein großes, für viele Spieler ein großer Ansporn, ja, viele und auch besondere.
Da gibt es auch wahrscheinlich so richtige Bestenlisten und so.
Ja, genau. Es ist unfassbar. Also kann man sehr tief eintauchen in die Materie. Diese Brasilienreise, das war lange Zeit ein Bestseller, die haben wir 5-mal gemacht, mit jeweils zwischen 25 und 30 Personen.
Wow, so große Gruppen.
Ja, genau, wobei die dann auch nicht immer alle zusammen sind, ne? Also innerhalb der Gruppe ergeben sich auch Interessengemeinschaften, die einen sind eher gemütlich und genießend unterwegs, andere sind eher sehr, sehr sportlich unterwegs und rennen schon vor dem Frühstück auf den ersten Berg hoch, um dort einen Geocache zu finden. Also sehr, sehr unterschiedlich. Ist aber auch okay, das gibt so eine Reise auch her, die Möglichkeiten. Dann natürlich auch so die Ursprungsorte des Spiels, also Portland, Seattle, da ist das Spiel entstanden und groß geworden. Da haben sich, würde ich sagen, so Pilgerstätten entwickelt. Also an dem Ort, wo der erste Geocache versteckt wurde, gibt es heute eine Bronzeplakette im Boden. Da will man als Spieler natürlich auch hin und sich davor verneigen. Das passiert auch. Also da habe ich viele Fotos von Geocachern, die diesem Ort und dem Gründer huldigen. Mhm. Also der Westen der USA ist auch ein Highlight, was wir regelmäßig wieder anbieten. Ansonsten im Januar war ich jetzt in Südostasien mit 24 Geocachern. Da haben wir 8 Länder besucht und becached. Also Vietnam, Thailand, Laos, Myanmar und so die Ecke. Das war auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, also letztendlich versuchen wir bei unseren Kescherreisen immer so ein Angebot zu schaffen, wo sich viele vielleicht denken, da würde ich nicht unbedingt allein hin. Also Mallorca hat man jetzt zum Beispiel noch nicht im Programm. Das kann jeder selber machen. Also ein bisschen exklusiver, exotischer. Ja.
Aber so tief in der Höhle macht nicht jeder.
Nein, das macht nicht jeder. Das würde ich vielleicht auch, das war tatsächlich eine private Aktion. Das würde ich, so wie wir das gemacht haben, auch nicht Kunden anbieten.
Ja.
Da würde ich vielleicht dann doch einen Guide und einen Höhlenforscher irgendwie mitnehmen. Ja, allein mache ich sowas gerne, aber ich weiß nicht, ob ich Kunden in so eine Situation bringen würde. Das war dann doch etwas. Es gab Stellen, wo man Rucksäcke absetzen musste, wo es sehr eng wurde und so. Ja, nicht für jeden Kunden die passende Umgebung, sage ich mal. Mhm. Genau. Ja, aber wir kommen viel rum. Letztes Jahr war ein Bestseller in unserem Programm eine Reise nach Tschernobyl. Kribiat.
Oh wow.
Ja. Mit einem Bus hin und dann durch die ganzen Länder dazwischen und von der Ukraine dann auch wieder zurückgeflogen. Das war letztes Jahr der Renner. Also dieser morbide Charme und Lost Places sind auch sehr wichtig für Geocacher. Da gibt es auch Überschneidungen zwischen der Urbexer und Lost Place Fotografie und Geocaching-Szene. Das gibt es auch. Also die Leidenschaften
cool. Also, was ich an der Lern halt extrem cool finde, ist, dass man halt auch irgendwie dann doch irgendwie rauskommt und dass man viel Zeit draußen in der Natur halt auch verbringt, wenn man Geocacher ist. Da sitzt man nicht eigentlich die wenigste Zeit vom PC, ne? Außer in der Recherche.
Ja, genau. Das stimmt. Also Geocaching ist ein Hobby, was draußen stattfindet. Es gibt zwar auch relativ viele Rätsel-Geocaches, wo vorab wirklich eine Recherche am PC oder Rätsellösen am PC notwendig ist. Das machen auch viele. Ich habe für mich irgendwann mal entschlossen, ich mache das nicht mehr, weil ich berufsmäßig schon so viel vor dem Rechner sitze, dass ich eigentlich keine Lust habe für ein Hobby, was draußen stattfinden soll, jetzt noch ganz viel am Rechner zu sitzen. Also diese Geocache-Kategorie habe ich für mich weitestgehend ausgeklammert, aber das ist meine private Entscheidung. Also da gibt es halt unterschiedliche Gewichtungen, jeder spielt das Spiel bisschen anders und das ist auch okay, das gibt es halt her.
Hm. Das ist echt wahnsinnig interessant. Und ich könnte mich stundenlang mit dir darüber unterhalten. Allerdings fehlt mir heute leider die Zeit dazu.
Ja.
Weshalb vielleicht schaffen wir es ja mal irgendwie eine Fortsetzung aufzunehmen. Gerne würde ich weiter mit dir in Kontakt bleiben, ja. Lieber Daniel.
Ja.
Und danke dir dafür, dass du dir heute Morgen so viel Zeit schon mal genommen hast. Jo. Das war's mit Daniel. Richtig krass. Leider, also wie gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass diese Folge so kurz war, als ich die aufgenommen habe. Dachte, ich habe viel Zeit oder ist irgendwie doch was dazwischen gekommen. Und dann musste ich einfach los. Aber ich hoffe, ihr habt es trotzdem genossen. Folge 111, also www.offthepath.com/Folge 111 zu den Shownotes, wo ihr alles zu dieser Info zu dieser Folge findet und alles zu Daniels Blog und seinen Projekten. Und natürlich auch den Link zu Drausgänger, unserem neuen Online-Shop. Also falls ihr uns irgendwie unterstützen wollt oder irgendwie was Cooles für eure nächste Reise braucht, dann schaut auf jeden Fall vorbei. Vielleicht haben wir was dabei. Sehr cool. Und ja, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass das Wetter so bleibt, wie es gerade ist. Es ist nämlich ziemlich geil. Das Wochenende war auch extrem geil. Wir waren Skifahren und so. Das ist also echt cool, jetzt in den Bergen zu leben. Macht einfach wirklich wahnsinnig viel Spaß. Ihr Lieben, ich bin raus. Tschüss. Und meldet euch, falls ihr in Berlin seid, zur ITB. Vielleicht läuft man sich über den Weg. Ich bin der nicht im Anzug rumläuft, während alle anderen im Anzug rumlaufen. Ich weigere mich. Tschüss.